Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das Kreuz ist ein brisantes Zeichen. Es wurde und wird bis heute immer wieder über das Kreuz diskutiert. Zum Beispiel war es richtig, bei der Wiederherstellung des Berliner Stadtschlosses auch das Kreuz auf der Kuppel wieder zu errichten. Man wendet da ein, ja, hier zeigt sich doch ein Königtum von Gottes Gnaden. Das kann man doch heute in einer Demokratie nicht mehr sagen. Andere verweisen darauf, dass der König Friedrich Wilhelm IV. Tatsächlich fromm war und es eben nicht um eine Vergöttlichung des Königs geht, sondern tatsächlich um ein Zeugnis für den christlichen Glauben. Dementsprechend steht an der Kuppel eine Bibelumschrift, wo es heißt, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Das ist eine Kombination aus Apostelgeschichte 4,12 und Philipper 11,10. Ja, man hat überlegt, ob man diese Inschrift vielleicht überblenden kann, dass sie nicht so lesbar ist. War aber zu teuer. Manchmal ist es auch gut, dass man kein Geld hat. Und so ist sie bis heute auf der Kuppel sichtbar. Aber die Diskussion reißt nicht ab. Auf der Homepage des Berliner Humboldt-Forums, das sich in dem wiederhergestellten Stadtschloss befindet, gibt es eine passende Diskussionsseite. Überschrift: Streit ums Kuppelkreuz, ein Berliner Kulturkampf. Übrigens gab es in Berlin schon an anderer Stelle eine spannende Geschichte mit dem Kreuz. Nämlich beim Berliner Fernsehturm. Der wurde zur DDR-Zeiten errichtet und dummerweise, wenn die Sonne auf ihn fiel, spiegelte sie sich genau in der Form eines Kreuzes. Man hat untersucht, lässt sich das irgendwie verändern? Ohne Erfolg. Das Kreuz blieb. Was für ein Zeichen. Die Diskussion über das Kreuz, sie ist eine Chance. Eine Chance, neu zu entdecken, was heißt das eigentlich, das Kreuz? Wir verstehen das Kreuz nicht richtig, wenn wir es nur als ein Zeichen der abendländischen Kultur betrachten. Das Kreuz ist viel mehr. Das Kreuz ist ein geistliches Zeichen. Ein Zeichen für den Glauben an den Gekreuzigten und Auferstandenen natürlich. Und ein Zeichen, das schon immer umstritten war. Schon Paulus schrieb an die Korinther, dass für die Griechen, also die damals Gebildeten, dass für die das Zeichen des Kreuzes eine Torheit ist. Dummheit wollen wir nicht haben. Und er aber sagt, für uns ist es eine Gotteskraft. Und die Diskussion über das Kreuz setzte sich fort über die Jahrhunderte hinweg. Der Dichter Johann Wolfgang Goethe mochte das Kreuz zum Beispiel überhaupt nicht. Er schrieb, mir willst du zum Gotte machen, solch ein Jammerbild am Holze? Als Christen sehen wir das natürlich anders als Goethe. Aber wir sehen durch die Diskussion, Menschen kommen um das Kreuz nicht herum, wie auch immer man dazu steht. Und darum ist es gut, dass wir uns heute am Karfreitag neu vor Augen führen, wofür steht das Kreuz? Für uns selbst, aber auch für andere, mit denen wir im Gespräch sind. Lesen wir dazu die Geschichte von der Kreuzigung in diesem Jahr nach der Version des Johannesevangeliums. Johannes 19, 16b-30. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Amen. Wir erfahren hier, dass Pilatus ein Schild befestigen ließ am Kreuz von Jesus, auf dem stand der König der Juden. Übrigens, vielleicht hat sich mal jemand gefragt, bei Kreuzesdarstellung findet sich manchmal der Schriftzug INRI. Und das heißt eben genau dieses, ist eine Abkürzung für Jesus Nazarenus Rex Judeorum, auf Deutsch Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und dass Pilatus sich weigert, das zu verändern, das zeigt, es kann eben nicht nur als eine Verhöhnung gemeint sein. Anscheinend spürte Pilatus, dieser Jesus, er ist eben nicht nur ein Verurteilter, er ist etwas ganz Besonderes. Er hat eine Größe, eine Königswürde, die man sonst nicht sieht auf dieser Welt. Und diese Königswürde, es ist eine ganz andere Würde als die durch Macht, durch Herrschaft, durch Reichtum. Sie besteht darin, dass er sein Leben gibt für uns, für dich und für mich. Dass er stirbt, damit wir leben können. Dass er alles einsetzt, sein Leben einsetzt. Was ist mehr? Sich Reichtum und Macht erkämpfen oder sich ganz einsetzen für andere? Wenn wir zum Beispiel mal fragen, wer hat mehr Größe? Jesus oder Trump, Putin oder deutsche Bundeskanzler, wer auch immer das ist? Dann merken wir, letztlich ist Jesus viel größer, weil die Liebe immer größer ist als Macht und Reichtum und Einfluss. Das kostet letztlich viel mehr, als sich in der Politik durchzusetzen. So wichtig es ist, dass es gute Politiker gibt. Was hätte Jesus machen können? Er hätte eine Revolution anzetteln können. Er hätte sich zum neuen König von Israel ausrufen lassen können. Wäre kein Problem gewesen, hätte er hingekriegt. Aber er ist einen anderen Weg gegangen, ganz bewusst, weil er wusste, das ist Gottes Weg. Er hat sich töten lassen, um Menschen zu erlösen. Und als er am Kreuz hing, mit unendlichen Schmerzen, die Römer waren Spezialisten im Foltern, und als er da hing, hat er noch an andere gedacht, an seine Mutter, hat einen Jünger beauftragt, sie zu versorgen. Dieser Jünger, das ergibt sich aus dem Zusammenhang des Johannesevangeliums. Es ist Johannes, der Autor des Evangeliums. Maria, seine Mutter, sie hatte mit anderen bis zum Schluss bei Jesus ausgeharrt, im Gegensatz zu den meisten Jüngern. So sind Mütter. Wenn ihre Kinder leiden, sind sie dabei. Und Jesus sieht Maria, kümmert sich um sie. Übrigens, sagen alle kirchlichen Nachrichten, dass Maria später mit Johannes nach Ephesus ging und dort begraben liegt. Also noch einmal, noch kurz vor dem Tod, im schlimmsten Leiden, denkt Jesus noch an andere. Das ist wahre Größe. Alles geben für andere. Alles einsetzen. Und über diese Größe können wir nur staunen. Und so zeigt das Kreuz, wie groß Jesus ist und dass er eine ganz andere Größe hat als die, die in unserer Welt gilt. Und so kann das Kreuz uns zum Staunen bringen über seine Liebe. Jesus hat sich hingegeben, nicht um irgendwelche Vorteile für sich zu haben oder seine Macht zu vergrößern, sondern er hat sein Leben gegeben aus Liebe. Das ist die wahre Größe. Dafür steht das Kreuz. Dazu noch eine Beobachtung aus unserem Text. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was es für Jesus bedeutet hat, dass ihm seine Kleider und sein Gewand abgenommen wurde? So lesen wir es hier, Vers 23, 24. Das heißt, Jesus hing höchstwahrscheinlich nackt am Kreuz. Das ist für uns eine seltsame Vorstellung. Bei den meisten Kreuzesdarstellungen hat Jesus ja einen Lendenschurz. Aber dass er wirklich nackt war, dafür spricht, dass der Geschichtsschreiber Josephus schreibt, dass Gefangenen, die gekreuzigt wurden, die Schamhaare entfernt wurden. Und dieser Josephus ist ein sehr zuverlässiger Geschichtsschreiber. Man kann durch Ausgrabung nachweisen, dass das, was er geschrieben hat, tatsächlich so gewesen ist. Und wenn Jesus wirklich nackt war, heißt das, die letzte Ehre wurde ihm genommen. Und das wird noch stärker, dieser Eindruck, wenn wir sehen, dass in der Antike eine ganz enge Verbindung zwischen der Kleidung und einer Person bestand. Durch die Kleidung wurde ein Mensch geborgen, beschützt. Beschützt vor Zugriffen der Natur und vor bösen Blicken. Hier am Kreuz wird Jesus bloßgestellt. Schutzlos ist er der Gewalt der Menschen ausgeliefert. Ein Theologe hat dazu gesagt, nichts zeigt die Wehrlosigkeit und Demütigung des Gekreuzigten schonungsloser als seine Nacktheit. Das alles hat Jesus freiwillig auf sich genommen, für uns. Dass Jesus gekreuzigt wurde, es ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Jesus war ja nicht irgendwer, wie die, die am Kreuz hingen, ein Verbrecher. Jesus hatte Menschen geheilt, Jesus hatte Menschen vom Tod auferweckt. Und viele sahen in ihm den Mann Gottes, den versprochenen Retter. Und das hätte sich vorher sicherlich kaum jemand vorstellen können, dass dieser Mann, dass der mal am Kreuz enden würde. Und noch viel weniger konnte man sich das im Judentum vorstellen, dass der Sohn Gottes, der versprochene Retter, am Kreuz enden würde. Er sollte doch die neue Herrschaft aufrichten, das neue Königreich David wieder aufrichten. Und so ist es bis heute für Juden und auch für Muslime ein Ärgernis, dass der Sohn Gottes am Kreuz hängen soll. Das geht gar nicht. Das passt einfach nicht in die Vorstellungswelt. Und trotzdem finden wir im Alten Testament Stellen, die genau das vorhersagen. Wir haben eben in der Lesung das gehört, Jesaja 52 und 53. Übrigens werden diese Verse in den Synagogen seit dem ersten Jahrhundert nicht mehr gelesen, weil sie zu sehr an den Tod von Jesus erinnern. Wir haben auch in unserem Predigttext ganz stark die Verbindung zum Alten Testament. Vers 24, so sollte die Schrift erfüllt werden, wo es dann um das Losen, um das Gewand ging. Und da heißt es, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und mein Gewand das losgeworfen. Also noch eine Erfüllung einer alttestamentlichen Vorhersage. Das gleiche noch bei Vers 28, wo es heißt, dass Jesus sagt, mich dürstet, damit die Schrift erfüllt würde. Also immer wieder dieser Zusammenhang Altes Testament, Neues Testament, das zeigt, wir verstehen das Alte Testament eben nicht falsch, wenn wir sagen, ja, es weist auf Jesus hin, es bereitet ihn vor. Es gibt ganz viele Verheißungen, die durch Jesus erfüllt werden. Und wir sehen daran, das Kreuz ist kein Betriebsunfall. Schon lange vorher hat Gott es vorhergesagt, was am Kreuz passieren würde. Hier verwirklicht sich Gottes Plan. Wir haben hier keinen gescheiterten Revolutionär. Wir haben keinen, der aufgegeben hat, der halt den Kürzeren gezogen hat, so wie es bei vielen in der Geschichte schon war. Hier sehen wir, wie Gott handelt. Gott hat diesen Weg vorbereitet. Die letzten Worte von Jesus am Kreuz, es sind die Worte, es ist vollbracht. Mancher fragt sich vielleicht, wenn er diesen Text hört von der Kreuzigung nach Johannes, Wo sind denn hier diese anderen Worte am Kreuz, die viele so im Ohr haben? Nicht, was wir über Matthäus und Markus lesen, dass er geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder bei Lukas, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Steht hier nichts von. Das Johannesevangelium erzählt ganz bewusst nicht alles von Jesus. Johannes, der Autor dieses Evangeliums, er schreibt, dass das Evangelium eine Ergänzung sein soll zu den anderen Evangelien. Johannes 20 berichtet ja ausdrücklich, dass Jesus noch vieles andere getan hat, was nicht in diesem Buch steht. Und das kann sich auch auf die Worte am Kreuz beziehen. Johannes konzentriert sich eben auf das, was die anderen noch nicht geschrieben haben. Und darum kann man das gut erklären, dass diese Worte, die in den anderen Evangelien stehen, hier eben nicht nochmal vorkommen. Stattdessen erwähnt Johannes, dass Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Ja, was ist denn da vollbracht, kann man fragen. Beim Tod zu sagen und noch so bei einem gewaltsamen Foltertod zu sagen, es ist vollbracht, ein bisschen seltsam. Warum sagt Jesus das? Man redet davon, dass etwas vollbracht ist, wenn irgendeine Arbeit vielleicht abgeschlossen ist. Wenn zum Beispiel ein großes Bauwerk vollendet wurde. Es ist vollbracht, es steht. Ja, man kann den Tod von Jesus vergleichen mit einem vollendeten Bauwerk. Nämlich mit einer Brücke. Und das passt für alle, die mit dem Auto in Richtung Ruhrgebiet unterwegs sind, die ächzen und stöhnen, wenn es durch Lüdenscheid geht, weil ja die Rahmentalbrücke immer noch nicht geöffnet ist. Was wird das für eine Erleichterung sein für viele, wenn die Brücke endlich wieder fertig ist? Dann kann man wirklich sagen, es ist vollbracht. Und so kann man sagen, schafft der Tod von Jesus eine Brücke. Eine Brücke zwischen Gott und uns Menschen. Wir, die wir eigentlich durch einen tiefen Abgrund getrennt sind von Gott. So viel Unglaube, so viel Schuld, so viel Zweifel, so viel, was in unserem Leben nicht stimmt. Es besteht eine tiefe Kluft zwischen Gott und uns. Und Jesus, er ist die Brücke. Er schafft die Verbindung. Er nahm unsere Schuld auf sich. Er starb stellvertretend für uns. Und darum müssen wir, wenn wir an ihn glauben, nicht mehr sterben. Können Gemeinschaft haben mit Gott. Am 22. Januar dieses Jahres gab es in Aschaffenburg einen schrecklichen, tödlichen Messerangriff. Laut bayerischem Innenminister Joachim Herrmann griff der Täter unvermittelt und gezielt eine Kindergartengruppe an. Ein 2-jähriger Junge und ein 41 Jahre alter Mann starben bei diesem Anschlag. Der Mann war laut Herrmann dazwischen gegangen und bezahlte das mit seinem Leben. Der Minister hob hervor, dass durch das mutige Einschreiten dieses Mannes weitere Kinder vor dem Tod bewahrt wurden. Und das können wir übertragen auf Jesus, weil Jesus sozusagen eingeschritten ist. Werden wir durch seinen Tod bewahrt vor dem ewigen Tod. Und der ewige Tod ist noch viel, viel schlimmer als der Tod des Körpers. Viele fürchten sich ja davor und fragen sich, wie wird es mal sein, wenn ich sterbe? Werde ich Schmerzen haben? Der ewige Tod wird noch viel schlimmer sein. Und wie großartig ist es, dass Jesus uns vor diesem Tod bewahren kann. Es ist vollbracht, heißt also, ja, die Brücke steht, die Brücke zwischen Gott und den Menschen. Du darfst zu ihm kommen. Du darfst sagen, Herr, ich gehe diese Brücke. Ich nehme das an. Ich glaube an dich. Und dann im Glauben an Jesus falle ich nicht in diesen Abgrund. Man könnte es ganz einfach ausdrücken, wer mit Jesus lebt, kommt eben nicht in die Hölle, sondern wird gerettet, kann über diesen Abgrund des Todes und der Hölle zu Gott kommen. Übrigens heißt das griechische Wort, das hier steht, was mit vollbracht übersetzt wird, wörtlich, ans Ziel bringen. Ja, der Tod von Jesus am Kreuz bringt seine Leute ans Ziel, zum Ziel des ewigen Lebens bei Gott. Und darum ist das Kreuz ein Zeichen der Rettung. Übrigens heißt der Name Jesus auch, Gott rettet. Wir verbinden mit dem Karfreitag normalerweise eine gedrückte Stimmung. Ja, es ist auch traurig, dass Jesus sterben musste. Und noch trauriger, dass er wegen meiner Schuld sterben musste. Aber als Christen können wir uns gerade am Karfreitag auch freuen. Freuen, dass wir gerettete Leute sind. Dass wir wissen, das gilt ja nicht für mich, nicht nur so allgemein, irgendeine theologische Wahrheit, sondern das verändert mein Leben. Das verändert meine Zukunft. Vielleicht ist jemand hier, der gerade unter einer besonderen Schuld leidet, wo ich etwas verbockt habe, wo ich etwas angerichtet habe, vielleicht etwas gesagt habe, was ich nicht mehr zurücknehmen kann. Manche denkt auch daran, dass ich an Menschen schuldig geworden bin, die nicht mehr auf dieser Erde sind, die gestorben sind und wo ich nicht mehr erklären kann, mich nicht mehr entschuldigen kann. Und wenn du unter deiner Schuld leidest, wenn sie unter ihrer Schuld leiden, schau auf das Kreuz. Da gibt es Rettung, da gibt es Erlösung, da gibt es Vergebung. Dass Jesus Hysop gereicht wird, wie wir in unserem Text lesen, ist auch ein Zeichen dafür. Hysop ist ein kleiner Busch mit stark duftenden Blättern. Man brauchte Hysop zur Reinigung. Insofern kann das Kreuz reinigen, kann unser Herz reinigen von allem Dreck in unserem Herzen, in unserem Leben, dem Dreck der Schuld. Wofür steht das Kreuz? Nicht für eine politische Herrschaft, wie die Kritiker des Kreuzes am Berliner Stadtschloss sagen. Das Kreuz, es steht dafür, wie groß Jesus ist. Dass er sein Leben gibt für die Menschen. Das Kreuz steht dafür, dass Gott einen Plan hat, schon im Alten Testament. Und das Kreuz ist das Zeichen der Rettung. Der Gekreuzigte, er ist die Brücke, die uns den Weg eröffnet zu Gott. Sie kann retten vor dem Abgrund. Und darum ist das Kreuz bis heute das Zeichen der Christen. Halt mir daran fest. Lass uns beten. Herr Jesus, heute am Karfreitag sehen wir auf dein Kreuz. Wir können dir nur danken, dass du für uns gestorben bist. Und wir bitten dich, gib, dass das Kreuz für uns nicht nur ein äußerliches Zeichen ist, sondern dass uns heute persönlich neu wichtig wird. Amen.
Wir wollen noch für Bitte halten. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir haben es schon hundertfach gehört, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, all unsere Schuld auf dich genommen hast, Schmerzen erlitten hast, die wir uns gar nicht vorstellen können. Herr, und dennoch müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, haben wir es auch in unserem Herzen begriffen, was das für unser Leben für eine Bedeutung hat. Jeder, der dich angenommen hat als seinen Herrn und Heiland, darf es erfahren und darf einmal bei dir leben in Ewigkeit, darf dich schauen. Und so schenk, dass besonders an diesem Tag uns das nochmal ganz neu bewusst wird. Und wir uns darauf freuen, einmal bei dir sein zu dürfen. Schenk, dass noch ganz viele Menschen davon hören und das erfahren und das auch annehmen in ihrem Leben. So segne all die, die sich auf den Weg gemacht haben, die sich haben rufen lassen, um deine Botschaft, deine frohmachende und erlösende Botschaft zu verkündigen. Bevollmächtige du sie für diesen Dienst. Es gibt ganz viel Not in dieser Welt, Unruhe. Du kannst Ruhe hineingeben, denn du stehst über all den Dingen, du siehst alles. Auf dich wollen wir vertrauen. Und so schenk, dass wir uns davon nicht in Unruhe treiben lassen. Dass wir Christen auch eine frohe Botschaft weitergeben können, in dem, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Herr, wir haben eine lebendige Hoffnung in dir. Lieber Herr und Heiland, möchte dir all die anbefehlen, die jetzt um ihr Leben bangen, die größte Not haben, Ängste, Sorgen haben. Herr, dass du bei ihnen bist, dass du ihnen hilfst, dass du sie trägst, dass du Wunder tust, dass du ihnen Menschen zur Seite stellst, die mit ihnen den Weg gehen, möchte dir all die anbefehlen, die kranke Menschen pflegen, dass du ihnen die Kraft schenkst, die Liebe schenkst dazu. Ich möchte dir unsere Politiker anbefehlen, auch die neue Regierung, die in Kürze eingesetzt wird, dass sie es ehrlich meinen, dass sie das Wohl des Volkes auch wirklich vor Augen haben und weise Entscheidungen treffen. Lieber Vater im Himmel, möchte dir einen jeden von uns nochmal anbefehlen, wenn wir gleich aus dieser Kirche rausgehen. Du kennst einen jeden mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen. Sei du nahe. Herr, lass sie spüren, lass jeden von uns spüren, dass du ein lebendiger, erfahrbarer Herr bist. Amen.
Und nun geht in diesen Karfreitag mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.